Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Fat Tony gehört so ein bisschen zur Achse des Guten im deutschen Rap. Da geht's halt nicht um fette Karren, Models, dicke Uhren und jede Menge Geld, sondern er schreibt tolle, lustige, originelle und intime Texte, genauso wie seine Kollegen Danger Dan bzw. die Antilopen Gang oder Deichkind oder Trettmann. Gestern ist ein neues Album von Fat Tony erschienen. Wunderbare Welt heißt das. Und wir haben uns mit Fat Tony, der im echten Leben Anton Schneider heißt, zum Corso-Gespräch getroffen und ihn als erstes nach dem Titeltrack gefragt. Da stellt er nämlich ganz viele Fragen und er rappt unter anderem: Warum bin ich Ende 30 und mein Job ist deutscher Rap? Und wir wollten wissen, hat er für sich die Antwort auf diese Frage gefunden?
Das ist natürlich eine gute Frage zu der Frage. Ich habe es noch nicht wirklich eine Antwort gefunden, aber ich glaube, es ist einfach nach wie vor der beste Job, den ich bisher hatte, und dann möchte ich ihn doch eine Weile machen. Eigentlich. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich so ein Ablaufdatum gibt. Wird sich zeigen.
Und die anderen Fragen, wie soll ich meinen Wein aussuchen, wenn ich nach Etikett, oder wieso läuft Fußball in den Nachrichten, oder warum untersucht die Kirche ihre Missbrauchsfälle selbst? Haben Sie wenigstens dafür sich Antworten gefunden?
Tatsächlich, auf die ersten zwei haben mir jetzt ein paar Leute Antworten gegeben und die meinten nämlich, ja, das sei doch gar nicht so schwer. Also erstens, Wein sucht man einfach nach dem Preis aus, wenn man keine Ahnung hat. Und zweitens, Fußball ist Teil der Nachrichten, weil es eben so populär ist. Da wurde mir gerade bei diesen beiden Fragen, wurde gesagt, die seien ja gar nicht so schwer zu beantworten. Ich finde es trotzdem immer noch auf eine Art grotesk oder merkwürdig, dass Fußball Teil der Nachrichten ist. Aber das soll auch gar nicht so wertend sein.
Es geht in dem Song ja auch um Überforderung, lese ich zumindest. Es passiert halt so viel in dieser wunderbaren Welt, man kommt da gar nicht mehr hinterher. Sie sind Jahrgang 84, also jetzt auch nicht mit sozialen Medien und so weiter groß geworden. Wie wichtig ist Ihnen dieses möglichst alles mitbekommen, was da so in Millisekundenschnelle passiert, und wie groß ist da vielleicht auch die Überforderung?
Also ich würde mal sagen, die Überforderung ist auf jeden Fall groß, beobachte ich auch bei vielen Leuten oder bei vielen Menschen, eigentlich bei allen. Manche merken es vielleicht mehr, manche weniger. Und ich sag mal so, es ist mir immer unwichtiger, alles mitzubekommen, aber es ist auch schwer, sich wirklich davon frei zu machen. Also in der Theorie ist es mir eher wichtig, nicht alles mitzubekommen, aber in der Praxis hänge ich natürlich auch sehr viel am Smartphone und check alles und krieg alles mit. Also gerade wenn man in so einer Phase ist, wo man zum Beispiel ein Album bewirbt, so wie ich gerade, dann ist man irgendwie noch mehr am Telefon, auf den sozialen Medien, und also rein aus beruflichen Gründen, aber man kann sich davon ja nicht frei machen, dass man das die anderen Sachen mitbekommt, und das Gehirn funktioniert ja, also auch wenn ich da eigentlich aus einem Grund bin, macht es ja trotzdem genauso süchtig, sage ich mal. Und dann sitzt man auf dem Sofa und auf einmal merkt man so, ah, warte mal, ich wollte nur was posten, oder jetzt habe ich das schon 45 Minuten in der Hand. Wo ist eigentlich, wo war ich die ganze Zeit? Und dann, ja, ist man so reingesaugt oft in das Gerät. Ich habe auch ein ganzes Lied auf dem Album nur zu dem Thema.
Genau, das wäre meine nächste Frage. Ich meine, oder ich nehme an, Sie sprechen von dem Lied Ich surfe, oder?
Ja, genau.
Ich bin da nämlich extrem anfällig, wenn mir bei YouTube irgendwie immer wieder neue Dokus vorgeschlagen werden, die ich interessant finde. Und als Suchtmensch habe ich da wirklich keine Chance. Ich muss da immer weiter gucken. Haben Sie so ähnliche Probleme mit dem Netz?
Ja, definitiv. Es ist ja das sogenannte Rabbit Hole, was Sie gerade beschrieben haben. Mir geht es auch auf Instagram und TikTok so. Ich finde vor allem TikTok, da merkt man so, dass es wirklich so konzipiert ist, dass es halt einfach niemals aufhören wird. Und da muss man sich schon ganz bewusst entscheiden, einfach jetzt ausmachen, weglegen. Sonst kann man da wirklich sehr viel Zeit mit verbringen. Ich denke da auch wirklich regelmäßig, es ist so ein bisschen wie, als hätte man mir als Kind eine Fernbedienung gegeben für den Fernseher, aber mit noch viel mehr Sendern, als es damals gab, und als hätte ich einfach kein Regelwerk gehabt selbst, das irgendwie von außen irgendwie Regeln gegeben hätte, dass ich dann nur so und so viele Minuten damit verbringen darf. Und das ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Vor allem natürlich als freiberuflicher Künstler. Das ist natürlich die Definition eines Luxusproblems, aber ja. Das ist trotzdem Thema für mich.
Ich surfe, rein musikalisch gesehen, ist das auch so ein kleines Winken in Richtung Migos oder Gucci Mane oder Playboi Carti mit diesen ganzen Adlibs da drin?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, es ist, also der Song ist, glaube ich, am ehesten so ganz moderner Rap-Sound auf der Platte. Da habe ich mich schon von der neuesten Generation so beeinflussen lassen.
Aber ich finde, da sind so einige sehr charmante und auch so augenzwinkernde Referenzen auf dem Album. Dumm zum Beispiel hat so ein bisschen was von Humble, von Kendrick Lamar, diese Pianolinie.
Ja, das liegt natürlich an Dexter, weil das Ziel war ja wirklich ein dummes Lied zu machen. Aber zum Glück habe ich dann natürlich Leute wie Dexter oder Deichkind, mit denen ich arbeite, dass es sowieso nicht ganz klappen kann. Also ich glaube, das musikalische Ziel bei dem Song war, dass man so Deichkind und Fettoni-Welt so irgendwie so nah zusammenbringt, wie es geht, ohne dass der eine den anderen kopieren muss oder so. Da bin ich natürlich froh, dass ich einen Produzenten habe wie Dexter, der das irgendwie gut verbinden konnte.
Und der ist, glaube ich, auch verantwortlich dafür, dass sie ein Sample aus Warum bin ich so fröhlich von wahlweise Albert J. Quack, einer Comic-Ente, oder auch Hermann van Veen, was da vorkommt in diesem Song. Und ich hasse Dexter wirklich sehr dafür, weil ich singe das seit 2 Tagen, diese Melodie. Wie sind Sie auf dieses Sample gekommen?
Das war tatsächlich meine Idee. Natürlich hat er es gebaut, aber also ich habe diese Serie als Kind geguckt und ich habe immer mal wieder aus dem Nichts einen Ohrwurm von diesem Lied gehabt. Und ich bin irgendwann nach einem Festival im Sommer, ich glaube, das war 2021 oder so, als es dann gerade mal wieder so Festivals gab, bin ich am nächsten Tag im Hotel aufgewacht und hatte diesen Ohrwurm aus dem Nichts. Ich weiß nicht, ob das vielleicht am Abend davor jemand gesungen hatte oder so, aber ich hatte den irgendwie, war gut drauf. Und dann bin ich nach Stuttgart zu Dexter gefahren und dachte so, ah, das machen wir jetzt, das ist meine Idee. Und nach langem Hin und Her wurde es uns dann tatsächlich irgendwann von Hermann van Veen persönlich abgesegnet, dass wir das auch benutzen dürfen, dieses Sample. Und ja, dann war ich froh und dann haben wir das gemacht. Fröhlich war ich sozusagen.
Man könnte ja schon auf die Idee kommen, dass das auch ein sehr positives Album ist. Es heißt Wunderbare Welt, dann ist da ein Track namens Fröhlich drauf. Ist das so ein positives Album, würden Sie das sagen?
Also ich würde sagen, jein. Ich denke, dass es durchaus auch positiv ist. Ich glaube, ich bin so ein bisschen sanfter auf der Platte als auf einigen Platten zuvor. Aber ich befürchte auch, dass viele das nicht so wahrnehmen als jetzt ein positives Album. Ich glaube, das liegt einfach in der Natur der Sache, wie ich irgendwie Texte schreibe oder einen Blick auf die Welt habe. Mir fällt es, glaube ich, auch sehr schwer, einen grundpositiven Song zu schreiben, ohne irgendwie eine doppelte Ebene oder einen Twist oder so zu haben. Ich überlege gerade selbst, ob so einer auf der Platte ist, aber ich befürchte nicht.
Ich befürchte tatsächlich auch nicht, weil der Rest ist dann schon auch oft ernsthaft, aber ich finde halt, selbst wenn sie so ernste Texte rappen, wie in König der Zweifler zum Beispiel, dass sie immer noch so ein kleines ironisches Lächeln in der Stimme hat, was dem Ganzen so ein bisschen die Gefahr nimmt, dass das ins Pathos abgleitet. Ist das so ein bewusstes Stilmittel von ihm, dieses ja kleine ironische Lächeln beim Rappen?
Ich würde sagen, es ist nicht so super bewusst, sondern also gerade bei dem Song König der Zweifler, wo ich irgendwie versucht habe, sehr nah am Ohr der Zuhörer und Zuhörerinnen zu sein, das ist einfach sehr, sehr nah an mir dran und ich glaube sehr, sehr ehrlich und echt und authentisch, auch wenn der Begriff so ein bisschen abgedroschen ist. Und deswegen, es ist nicht so wirklich bewusst, aber wenn Sie das jetzt so beschreiben, gefällt mir das ganz gut. Ich mochte das nämlich auch schon immer, ich sag mal, im Schlagerbereich, das ist ja auch so ein bisschen verpöntes Wort heutzutage, aber zum Beispiel Hildegard Knef hatte das auch immer in ihrem Gesang. Also sie hat teilweise regelrecht gelacht oder immer schmunzelnd gesungen. Deswegen hat mir das immer ganz gut gefallen. Also ich habe das, wenn ich es übernommen habe, dann unbewusst. Aber ich kann auf jeden Fall was damit anfangen.
Ich könnte mir vorstellen, dass sie ihre Texte beim Spazierengehen oder so beim Bummeln durch die City oder in irgendeinem Café sitzend in ihrem Kopf schreiben, wenn sie so beobachten und die Gedanken so kreisen lassen. Ist da was dran oder schreiben sie die dann doch eher so in den eigenen 4 Wänden, so ein bisschen isolierter von der Welt?
Ich kann in den eigenen 4 Wänden leider gar nicht gut arbeiten oder schreiben. Das fiel mir schon immer total schwer. Und es ist tatsächlich so, wie sie es gerade beschrieben haben, auch wenn es so ein bisschen romantisch klingt. Also das, so habe ich eigentlich meistens geschrieben, so beim Unterwegssein oder auf dem Fahrrad auch ganz gerne oder eben in Cafés, kam ich mir immer vor wie Erich Kästner oder so. Bei der Platte ist auch viel so passiert, dass ich mich bewusst in so eine, ich sag mal, Drucksituation begeben habe, dass ich mit den Produzenten und Musikerinnen und so im Studio war. Also es gab einen Termin, es gab irgendwie ein Studio oder auch nur mal ein Airbnb oder so, weil einer der Produzenten zum Beispiel lebt in Amsterdam, Torquay. Und dann habe ich den besucht eine Woche und da ein Airbnb gemietet und dann war irgendwie auch klar, da muss ja was passieren und dann passiert auch was. Also mit so einem gewissen Druck kann ich mittlerweile ganz gut Ergebnisse erzielen. Aber wenn ich diesen Druck nicht habe und mal so in den kreativen Flow komme, dann ist es tatsächlich ganz oft so, wie Sie vorhin beschrieben haben, wenn die Gedanken ins Kreisen kommen. Es war die letzten Jahre natürlich zeitweise ein bisschen schwierig, weil man sehr viel zu Hause war. Und wie gesagt, das ist eigentlich nicht so meine Arbeitsatmosphäre. Da gibt es immer genug Sachen, um sich abzulenken. Aber ja, deswegen habe ich mich, glaube ich, oft in diese Drucksituation begeben, also in sogenannte Sessions einfach mit Musikern und Musikerinnen, weil dann irgendwie klar ist, wenn man jetzt einen Tag miteinander verbringt, dann muss es auch ein Ergebnis geben. Und so funktioniert das tatsächlich bei mir ganz gut.
Ich muss noch eine Beatles-Frage stellen, weil Sie sind quasi seit Ihrer Kindheit Beatles-Fan. Was hat sich da verändert? Also was fanden Sie als Kind an den Beatles ganz toll und was finden Sie heute an den Beatles ganz toll, was Sie als Kind vielleicht gar nicht so gesehen haben?
Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich als relativ kleines Kind, so als Sechsjähriger, die frühen Beatles erstmal ganz toll fand. Also so Songs wie She Loves You oder I Wanna Hold Your Hand oder so. Und dann später und auch wenn ich jetzt mal irgendwie sage, jetzt höre ich mal Beatles, dann eigentlich fast nie diese frühen Beatles, sondern eigentlich immer eher so das weiße Album oder Sgt. Pepper oder so, wo dann doch viel, viel mehr in der Musik passiert ist und viel, viel, wo sie dann irgendwie revolutionärer geworden sind und Sachen erfunden haben. Das hat mir als Kind natürlich erstmal nicht so viel bedeutet oder habe ich auch gar nicht so gewusst. Das war mir irgendwie, glaube ich, dann doch zu anstrengend, so als, sag ich mal, als Sechsjähriger.
Sie spielen heute Abend ein Open-Air-Konzert in Berlin. Das ist ausverkauft und im Juni gibt es dann in Dortmund das erste Konzert unter dem Motto Wunderbare Weltpremiere. Heißt das denn, heute Abend gibt es noch keine Songs aus dem neuen Album? Sparen Sie sich die noch auf?
Nein, das ist tatsächlich, das läuft jetzt auch schon unter Wunderbare Weltpremiere, glaube ich, soweit ich weiß. Also wir spielen schon das gleiche Programm in Dortmund und Berlin und Hamburg und München. Also es sind erstmal nur ein paar Städte und da präsentieren wir das erstmal exklusiv. Aber in jeder Stadt wird was passieren, was in anderen Städten nicht passiert. Also es gibt immer besondere Gäste und so ein paar Besonderheiten, sage ich mal. Deswegen ist jeder Abend an sich eine Premiere.
Dann ganz viel Spaß heute Abend auf der Bühne, Fat Tony. Und vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.